Deutschlandfunk, der Tag.
Mit Leuten zusammen essen oder auch nur übers Essen sprechen, das kann schwierig werden. Je nachdem, mit wem man es zu tun hat, Fleischesser, Veganer, Flexitarier. Wenn man übers Essen spricht, dann endet das ganz schnell in Grundsatzdebatten. Welche Art der Ernährung ist die richtige, die gesunde, die nachhaltige? Da gehen die Meinungen weit auseinander. Und manche Leute sagen schon, Ernährung ist sowas wie die neue Religion. Wir schauen uns dieses ganze Feld heute mal etwas genauer an. Mit dem Autor und Psychologen Stefan Grünewald. Er ist Mitbegründer des Rheingold-Instituts in Köln. Und mit seinen Mitarbeitern da hat er in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer wieder erforscht, wie die Menschen in Deutschland auf ihre Ernährung blicken und wie sich die Einstellung zum Essen und auch zu Lebensmitteln ändert. Hier ist der Tag und hier ist Tobias Armbruster. Hallo, Herr Grünewald.
Hallo, Herr Armbruster.
Herr Grünewald, kennen Sie das aus persönlicher Erfahrung, dass Leute sich über Essen streiten?
Ja, aus persönlicher Erfahrung auch. Ich habe 4 Kinder. Einer meiner Söhne ist Vegetarier. Das ist jetzt kein Streitthema, aber immer ein Diskussionsthema, weil mitunter vergessen wird, dass man dann anders zubereiten muss. In unseren Studien haben wir aber auch festgestellt, dass Ernährung zu einer Art Religionsersatz geworden ist. Also die Menschen unterscheiden zwischen guten und schlechten Lebensmitteln. Es gibt moralinsaure Debatten im Kollegen-, im Familienkreis. Lebensmittel werden in heilige und unheilige eingeteilt. Also Gemüse, Obst und Getreide steht hoch im heiligen Kurs. Teufelszeug ist dagegen Fleisch, Alkohol, Nikotin. Und in dieser Logik werden auch die Menschen in Gerechte und Sünder eingeteilt. Die Gerechten findet man häufig in den grünbürgerlichen Eliten. Die gehen dann am Wochenende zum Wochenmarkt und kaufen Gemüse in Bioqualität. Die Sünder werden personifiziert als diejenigen, denen Fastfood wichtiger ist als Fastenfood. Also da haben wir schon sozusagen eine große Debatte, die Menschen auch bewegt, weil wir aus der Corona-Zeit kommen. Und die Corona-Zeit hat ja mit bestimmten Einschränkungen zu tun gehabt. Ein großes Ohnmaß erleben. Wir waren konfrontiert mit einem unsichtbaren, tödlichen Virus, wussten nicht, was wir machen konnten, und eine staatliche Reaktion war ja dann die Maske, die von vielen als Bevormundung erlebt wurde. Und das heißt, wir sind in einem Komplex, eine große Gekränktheit im Hinblick auf all das, was einen bevormunden könnte. Mhm. Also die Maske, das Gendern wird hier und da als bevormundend erlebt und polarisiert, ähnlich wie die Ernährung. Da hat man auch das Gefühl, muss ich mich bestimmten moralischen Anforderungen unterwerfen oder werde schlecht angesehen.
Herr Grünewald, ich glaube, ich höre da bei Ihnen auch schon eine ganz bestimmte Haltung heraus. Ich würde Sie gern fragen, gibt es ein Ernährungslager, dem Sie sich selbst zurechnen?
Also als Psychologe sehe ich meine Aufgabe eher sozusagen, die Extreme zu versöhnen. Also ich gehöre selber zu denen, die mittlerweile viel weniger Fleisch essen. Ich verzichte aber nicht konsequent auf Fleisch. Ich finde es wichtig, dass wir gesellschaftlich in einen Ernährungswandel reingeraten, erlebe aber auch, dieser Wandel wird viel freudiger angenommen, wenn er individuelle Spielräume überlässt, wenn er nicht fundamentalistisch durchgewunken wird. Dann entstehen Kränkungen, und wir haben im letzten Jahr eine große Studie zum Thema Zuversicht in Deutschland gemacht und festgestellt, einer der zentralen Kränkungen ist das Gefühl, die persönliche Autonomie zu verlieren, wieder in Ohnmachtserlebnisse reinzugeraten.
Wie kann das denn beim Thema Essen passieren?
Also das, was, glaube ich, kontraproduktiv ist, wenn Menschen diskreditiert werden und in eine wie auch immer geartete Ecke gestellt werden, weil sie bestimmte Dinge essen, die vielleicht nicht mehr en vogue ist. Also solche Themen muss man auch ansprechen. Aber die Frage ist, gelingt es wertschätzend, ohne den anderen zu beschämen? Weil Beschämungen führen häufig zu Trotzreaktionen. Wir erleben ja in unserer aktuellen Ernährungsstudie auch schon fast sowas wie eine Rollback-Bewegung, ein Retro-Trend, eine große Sehnsucht nach einer unbeschwerten Zeit, wo man noch essen konnte, wie einem der Schnabel gewachsen war. 28% der Menschen betonen, dass sie auf keinen Fall bereit wären, weniger Fleisch zu essen. Auf der anderen Seite bekunden 49% der Menschen, dass sie mittlerweile ihren Fleischkonsum reduziert haben.
Das ist, glaube ich, eine der zentralen Fragen, wahrscheinlich auch eine der großen Fragen, die sich viele stellen, die uns jetzt gerade zuhören, wenn sie das erforscht haben. Kann man das sagen, dass die Ernährung oder dass die fleischlose Ernährung rapide an Zustimmung zunimmt?
Ja, sie nimmt an Zustimmung zu, aber sagen wir, der Zustimmungspeak ist mittlerweile überschritten worden. Wir erleben eher, das wird ja auch politisch zum Beispiel von der CSU instrumentalisiert, so die Weißwurstoffensive, so eine fast trotzige Haltung, wir lassen doch uns den Wurst- oder Fleischkonsum nicht verbieten. Also da ist sozusagen ein polarisierendes Potenzial und das Pendel schlägt zurück. Wir haben erlebt, in der Corona-Zeit sind die Menschen ja, sie hatten Zeit, sie waren in der Familie, sie fühlten sich zum Teil ohnmächtig, aber es war auch eine Zeit, in der die Selbstbezüglichkeit gewachsen ist. Man hatte das Gefühl, gegen das Virus bin ich vielleicht machtlos, aber meine Ernährung habe ich im Griff und in Sachen Ernährung bin ich meines Glückes Schmied. Also das war eine Zeit, wo die Menschen angefangen haben, sich zum Teil bewusster zu ernähren. Sie hatten auch mehr Zeit zum Kochen. Es fand auch in den Familien zum Teil ein Umerziehungsprozess statt. Also die Töchter und Söhne im Alter zwischen 15 und 18 haben in dieser Familienzeit darauf eingewirkt, dass man sich vernünftig ernährt. Also da gab es nicht nur, zumindest in den bürgerlichen Kreisen, eine Spracherziehung, sondern es gab auch eine Verkehrserziehung, eine Ernährungserziehung. Das heißt, da haben wir sozusagen einen Peak erlebt in Sachen Nachhaltigkeit, in Sachen Fleischverzicht, in Sachen gesunder Ernährung. Das ist so ein bisschen analog mit den Anteilen, die die Grünen bei den Wahlumfragen haben. Dieser Peak ist aber überschritten. Wir haben in unserer Studie festgestellt, so ein generelles Problem rund um die Ernährung. Ernährung macht zwar immer noch Spaß und ist mit Lust verbunden, aber 89% der Menschen beschreiben, dass sie mit einem Aspekt ihrer Ernährung unzufrieden sind, dass sie einen hohen individuellen Druck spüren in Sachen Ernährung, dass sie ständig das Gefühl haben, was verkehrt zu machen oder auch zu scheitern.
Mhm. Herr Grünewald, ich glaube, wenn wir über Corona sprechen, das will ich hier ganz kurz einschieben, dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, was Sie da gerade selber auch noch eingeschoben haben, wenn wir über diese Zeit sprechen, die Menschen zu Hause verbracht haben, wo sie Zeit hatten, plötzlich selbst zu kochen, sich übers Essen zu unterhalten, Zeit für die Familie. Das trifft natürlich vor allen Dingen auf das zu, was Sie bürgerliche Familien nennen. Man sollte immer auch im Blick halten, es gab natürlich auch jede Menge Familien, in denen es diese Zeit und diese Zusammenkunft auch gar nicht gab. Aber das würde ich hier ganz gerne nur noch mal kurz einstreuen.
Ja, ich finde ein ganz wichtiges Ergebnis. Wir haben damals ja auch Studien gemacht zur Corona-Zeit und wir haben gemerkt, so für 2/3 der Menschen war das eine arge Zumutung. Die fühlten sich sozusagen beengt in den vier Wänden, die litten unter dem Verlust des normalen Alltags. 1/3 der Menschen sagte, das ist jetzt eine sehr schöne, vielleicht sogar die schönste Zeit in unserem Leben, weil wir zur Ruhe gekommen sind. Der Neid auf das Leben der anderen fällt weg, weil alle das gleiche Leben führen. Sie haben recht, das hat sich sehr polarisiert. Aber insgesamt haben wir gemerkt, da gab es so eine große Selbstbezüglichkeit und man hatte das Gefühl, jetzt noch achtsamer mit seiner Ernährung umgehen zu können. Nicht quer durch die Gesellschaft, aber in bestimmten Milieus.
Und habe ich Sie da richtig verstanden? Diese Zeit, was die Ernährung zumindest angeht, die geht jetzt auch zu Ende. Sie haben das den Peak genannt und wir gehen jetzt in Sachen Ernährung wieder zurück, wieder hin zu Fleisch, weg vom Fleischersatzprodukt, weg von der veganen, gesunden Ernährung. Es darf ruhig auch mal wieder etwas ungesünder sein und vielleicht auch etwas unnachhaltiger.
Man kann das nicht so einlinig sagen. Also wir können 4 Trends differenzieren. Aber bevor ich auf diese Trends zu sprechen komme, würde ich gerne nochmal das grundsätzliche Ernährungsdilemma oder Problem beschreiben, was wir festgestellt haben. Wir haben gemerkt, im Zuge dieser Selbstbezüglichkeit, also wenn ich das Gefühl habe, ich bin meines Ernährungsglückes Schmied, dann kommt eine Beschwernis in das persönliche Ernährungsverhalten, ein wachsender Druck rein, weil sich im Laufe der letzten Jahrzehnte immer mehr Ansprüche, Idealanforderungen auf das Ernährungsverhalten aufgesattelt haben. Also nach den Kriegsjahren waren wir so in den 60er Jahren in den mäßigen und Schlankheitsidealen. Es sollte nicht mehr der überquellende Teller sein. Dann kam so in den 70er Jahren der Gesundheitshype. In den 90er Jahren waren Selbstoptimierungsforderungen durch die richtige Ernährung. Kann man seine mentale Performance, seine Gedankenkraft steigern, nicht nur die Fitness und Leistungsfähigkeit erhöhen. Und seit dem neuen Jahrtausend erleben wir wachsende Moralvorstellungen. Also Ernährung wird sehr stark in einen Zusammenhang, der ja auch berechtigt ist, mit Klimaschonung und Tierwohl gebracht. Und bei der jungen Generation erleben wir als weiteren Anspruch eine Art Ästhetisierung. Man kann es mit Ä, aber auch mit E und Doppel-S schreiben. Also die Ernährung soll ästhetisch inszeniert werden. Man fotografiert die Dinge, die man gekocht hat. Man fotografiert das Essen und postet das.
Wahnsinn,
und das muss dann auch immer wunderbar drapiert und inszeniert sein. Das heißt, wir erleben einen wachsenden Druck. Ständig hat man das Gefühl, irgendeinem dieser Ideale nicht genügen zu können. Und dieses Scheitern, dieses Nichterfüllen der Ideale ist gleichzeitig mit wachsenden Strafandrohungen verbunden. Also wir unterscheiden 7 Plagen im Hinblick auf eine falsche Ernährung. Das ist Diabetes, Figurprobleme, Gewichtszunahme, Leistungsschwäche, Verdauungsstörungen, früher Tod, unreine Haut, schwere Schäden für Tier und Umwelt. Und das deutet natürlich auch, insgesamt ist so eine Bewegung spürbar, dass man das Gefühl hat, die Unbeschwertheit und die orale Unschuld verloren zu haben.
Herr Grünewald, und wenn sich die Menschen da jetzt so viel selbst Druck machen beim Thema Ernährung, gibt es denn Strategien, die es ihnen ermöglichen, mit diesem Druck fertig zu werden oder den Druck vielleicht irgendwie zu umgehen?
Ja, also es gibt 4 sehr unterschiedliche Strategien. Die erste Strategie sagt, ich akzeptiere diese ganzen Ansprüche und Forderungen, verinnerliche sie, mache mir sie sozusagen zu eigen und versuche, ernährungsmäßig auf dem Pfad der Tugend zu wandeln. Ne? Dadurch, das manifestiert sich in einem Fleischverzicht, da finden wir natürlich auch viele, die Vegetarier oder vegan unterwegs sind. Und wichtig ist, dass man sich nicht schuldig macht. Gewisse Bisse können ja Gewissensbisse verursachen. Das will man aber vermeiden. Man ist sozusagen so, dass man reinen Gewissens den Tieren oder dem Klima ins Auge blicken kann. Dazu gehört auch eine sehr geflissentliche Einkaufsplanung. Also man macht sich Gedanken, was man einkauft, damit man keine Nahrungsmittel verschwindet. Zero Waste, also null Müll will man produzieren. Das ist auch ein Maßstab der Ernsthaftigkeit. Es gibt aber auch den kompletten Gegentrend, den habe ich eben schon angedeutet, eine Art Retro-Trend, die Rollback-Bewegung in die scheinbar intakte Zeit vergangener Jahrzehnte, in der die Welt noch in Ordnung war. Und man versucht, das verlorene Paradies zu restaurieren. Hier finden wir sozusagen dieses trotzige Bekenntnis zum Fleisch. Und ich lasse mich doch nicht bevormunden, was ja auch politisch zum Beispiel von der CSU im Moment schon ausgenutzt wird. Hier erleben wir zum Teil einen demonstrativen Fleischkonsum. Aber es hat so eine trotzige Attitüde.
Und wenn wir den Blick da mal etwas weiten, die Lebensmittelhersteller, die Nahrungsmittelindustrie, die macht mit allen diesen Strategien ihr Geschäft, oder?
Ja, die Blickweitung gerne, aber ich denke, es ist wichtig, um das Bild zu komplettieren. Es gibt ja noch zwei weitere Strategien, die konträren, eine dritte Strategie, von der Industrie und Handel auch profitieren, ist der verdeckte Genuss nebenbei. Also die Menschen beschreiben uns in den tiefen Interviews, dass sie, das fällt ihnen erstmal gar nicht auf, aber sie essen immer häufiger in Kontexten, wo das Essen gar nicht das zentrale Thema ist. Während des Fernsehguckens, wenn sie am Computer sitzen, wenn sie im Auto unterwegs essen. Und da der Blick, die Aufmerksamkeit nicht auf das Essen gerichtet ist, unterläuft man so das bewusste Radar und isst eigentlich Dinge, wo man sich gar keine Rechenschaft abgibt. Also das ist so ein unbewusstes Dauersnacken und nach dem Motto, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Ernährung hat dann vor allen Dingen auch in Belastungssituationen eine wichtige psychologische Funktion als situatives Therapeutikum. Es soll mich trösten, es soll mich beruhigen, es soll mich anregen, das, was ich esse. Es fungiert so als seelische Stoßdämpfung und Abpufferung im Alltag. Vor allen Dingen bei den jungen Leuten der Gen Z erleben wir so manchmal einen Wechsel zwischen überkultivierten, sehr vernünftigen Kauf- und Ernährungsentscheidungen, aber dann auch wieder der Sehnsucht, am liebsten mit der Bettdecke über dem Kopf im Bett die Pizza aus der Schachtel zu essen.
Und da komme ich dann wieder zu meiner Frage. Das ist natürlich für die Lebensmittelindustrie alles wie gemacht. Die können da überall ihre Produkte unterschiedlich gestaffelt anbieten und vermarkten.
Ja, die Industrie guckt natürlich, was an Begehrlichkeiten im Markt und bei den Menschen da ist und bedient das. Zum Teil merkt sie aber auch, dass die Verbraucher das Gefühl haben, ja, diese ganzen Themen rund um Nachhaltigkeit, diese ganzen Themen um Klima und Tierwohl, das kann ich nicht selber austragen. Da erwarte ich sozusagen von Industrie und Handel eine Verantwortungsübernahme. Also man hat eine große Sehnsucht, in die alte Unbeschwertheit zurückzukommen, hat aber das Gefühl, persönlich überfordert zu sein, bei jedem Produkt, das man kauft, zu gucken, ist das nun artgerecht, tierwohlmäßig, klimatechnisch, nachhaltig. Da ist eine ganz, ganz wichtige Forderung. Bitte, lieber Handel, liebe Industrie, entlastet uns, sorgt dafür, dass ihr stellvertretend die Verantwortung übernehmt, damit wir letztendlich wieder eine gewisse Ungezwungenheit und ein gutes Gewissen haben beim Genuss.
Also das würde heißen, dass man zum Beispiel an der Fleischtheke nicht aussuchen kann zwischen den unterschiedlichen Staffelungen beim Tierwohl-Label, sondern dass der Metzger oder der Hersteller oder der Supermarkt von vornherein sagt, wir bieten nur dieses eine und zwar das beste Tierwohl-Label an und das nehmt ihr jetzt oder ihr nehmt es nicht. Korrekt?
Das wäre jetzt zu extrem gedacht. Also es gibt ja, sag mal, bei der Wahltheke die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Mhm. Wichtig ist aber, dass gewährleistet ist und damit kann sich ein Handel auch profilieren, dass er sagt, okay, wir gucken auch, sag mal, im preiswerten Segment, dass bestimmte Standards gewährleistet sind. Ne, ihr habt nach wie vor die Wahl, aber wir sorgen stellvertretend dafür, dass da gewisse Normierungen und Standards, die dem Tierwohl oder dem Klima gerecht werden, auch eingehalten werden.
Ich würde zum Schluss ganz gerne noch einen anderen Abzweig nehmen, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Aber gibt es daraus Rückschlüsse für die Politik in Deutschland?
Ja, die Politik wurde auch in unseren tiefen Interviews adressiert. Also es gibt bestimmte Grauzonen. Also was wir anfangs gesagt haben, wenn Ernährung zur Ersatzreligion ist, wenn ständig so ein Klima der Verschämtheit und Verdruckstheit da ist, dann erwartet man von der Politik, dass da jetzt auch klare Gebote oder klare Regelungen, also die Politik soll klar definieren, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt. Und dann kann man sich auch daran halten. Das, was die Menschen im Moment umtreibt, es gibt in vielen Bereichen, ob das jetzt bei der Ernährung ist oder beim Verkehr, beim Thema Fliegen, gibt es auch so eine Verschämtheit. Da wünscht man sich fast, dann soll man die Inlandsflüge verbieten. Das tut zwar weh, aber dann ist das nicht ständig der innere Kampf. Also man wünscht sich sozusagen klare Regelungen und das, was dann erlaubt ist, soll nicht mit der Verschämtheit bestraft werden, sondern soll dann auch wirklich erlaubt sein und eine Unbeschwertheit ermöglichen.
Interessante Analyse. Der Autor und Psychologe Stefan Grünewald war das hier bei uns in der Tag. Er ist der Mitbegründer des Rheingold-Instituts in Köln. Herr Grünewald, vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Dankeschön.
Danke, Herr Armbrüster. Hat mir Spaß gemacht.
Stefan Grünewald hat mit seinem Rheingold-Institut in den letzten Jahren eine Menge Untersuchungen erstellt zum Thema Ernährung für die unterschiedlichsten Auftraggeber. Auch das sollten wir hier sicher erwähnen. Die letzte Studie, So ist Deutschland 2024, hat er für den Nestle-Konzern gemacht. Zu lesen ist das Ganze auf der Webseite des Rheingold-Instituts. Das war der Tag. Feedback lesen wir immer gerne. Einfach eine E-Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Mein Name ist Tobias Armbruster. Danke. Und ciao.